also immerhin. Ja. Sie sagen, am Wochenende ist Familienzeit, aber das funktioniert wahrscheinlich nicht immer. Nehmen Sie sich bewusst einmal manchmal einen Tag, wo Sie sagen, an dem will ich nichts? Oder bestimmt das?
Also es gibt einfach Tage, die für mich wichtig sind. Das sind Geburtstage von meinen Familienmitgliedern. Da probiere ich wirklich alles drum umzubauen oder zu schaufeln. Aber sonst ist jemand mal halt ein Sonntag wie ein Werktag auch. Aber dann sehen wir uns am Samstagabend oder am Sonntagabend. Aber wir schaffen das immer in irgendeiner Form. Das denke ich ist auch wichtig. Das setzt bei allen ein bisschen Flexibilität voraus.
Ja. Die ist vorhanden. Eben, ja. Sie haben sie ja vorgesehen.
Ja. Das ist sie, ja.
Sie stehen viel auch, also man sieht es immer in den Zeitungen, im Fernsehen, sind viel in den Medien. Die Medien haben ja eine gewisse Macht. Ich möchte darauf sprechen kommen, auch in dieser Zeit nach ihrer Wahl. Wie haben Sie die Macht gespürt?
Also ich habe natürlich sehr viel lernen. Oder? Ich bin aus einem Kanton gekommen, wo ich klar und konsequent politisiert haben, auch viel haben müssen einstecken, aber berechtigterweise. Also das ist natürlich in der Politik so, das muss man auch können, sonst kann man nicht in die Politik gehen. Und es war aber immer auf einer Ebene, gewesen, wo man einfach müssen sagen musste, das gehört dazu. Oder? Also dass man hart angefasst wird und dass man hart aussieht, das gehört zum Spiel und das ist gut. Und die Medien im Kanton Graubünden sind auch... Also man ist nicht immer gerade im Mittelpunkt gestanden, nur weil man mal irgendetwas gesagt hat, das vielleicht nicht ganz so lupenrein war oder nicht so salonfähig war. Das ist dann einfach, das hat man überhört. Oder auch wenn man mal sehr hart war im Parlament oder irgendwo, das hätte nicht eine Geschichte rausgegeben. Und das musste ich lernen. Also ich habe wirklich ein paar Monate müssen lernen, dass einfach das Medieninteresse und einfach an allem, was man macht. Also es fängt bei der Show an, die man trägt. Oder? Also das war etwas Furchtbares. Ich war mal an einem Anlass, wo mich Suscha sehr gefordert hat, weil alles ist auf Französisch war. Und als Bündnerin mit Romanisch und Italienisch ist das nicht so ganz einfach. Also ich bin dann dort, ist alles wunderbar gegangen. Und nachher, als ich in Bern war, hat am Tag darauf jemand geschrieben, hey, ausgesehen wie eine Novizin mit Ballerinaschule. Und ich gesagt, das ist ja wunderbar. Da habe ich mich gefragt, haben Sie das bei Mama auch schon mal geschrieben? Oder? Also das ist einfach, man merkt einfach, dass plötzlich ist alles irgendwann zum Thema werden, aber auch was man sagt, man muss am Anfang viel mehr aufpassen und auch wie man, man muss sich daran gewöhnen, dass halt viel, was man sagt, viel, was man macht, nachher in den Medien kommt. Und das ist nicht ganz einfach. Ich bin eigentlich gewöhnt gewesen, schaffen können und wenn es fertig ist, schon mal etwas präsentieren und das ist jetzt nicht mehr so ganz einfach.
Haben Sie manchmal auch ein bisschen Groll oder klopfen Sie sich mal auf Ihren Schreibtisch in Ihrem Büro, wenn Sie etwas aufregt, was jetzt in den Medien dargestellt wird, wie Sie es eigentlich nicht hätten wollen?
Also ich muss sagen, das ist ja sehr selten. Also ich werde auch an sich korrekt behandelt. Das ist, und es ist auch die Aufgabe der Medien. Es ist ein bisschen die Frage vom Huhn und vom Ei. Oder? Also was wollen die Leser lesen und was müssen die Medien schreiben oder umgekehrt. Und ich verstehe den Auftrag der Medien. Das ist einfach die vierte Gewalt. Und das soll man auch so akzeptieren. Das muss man ja auch können. Aber es gibt Situationen, wo man einfach sagt, ja, aber nein, wo man keine Chance hat und keine Möglichkeit hat. Und das habe ich aber schon vorher gelernt. Das habe ich schon im Kanton Graubünden gelernt, dass es keinen Sinn hat, etwas probieren richtig zu stellen, weil man sich dann nachher noch 5 Tage damit befasst, statt nur einen. Und es gibt ja nichts älteres als eine Zeitung von gestern. Also ja. Irgendwie müssen Sie einfach sagen können, es ist zwar so falsch, es könnte nicht, ja, es ist schon fast wieder richtig, weil es so falsch ist, aber, aber es macht keinen Sinn, das richtig zu stellen. Und die Leute verstehen das auch nicht. Sie wissen auch nicht, ob sie gleich wieder lesen, wie es... Und dann muss man es halt können stehlen. Es ist mir einmal auch schwer gefallen, dort nichts zu machen, nach dem besagten Film am 6. März. Das ist mir so eingefahren. Und dort habe ich mir einen Moment überlegt, sollte man jetzt etwas machen oder nicht mehr.
Dort haben Sie sich gerechtfertigt in dem Sinn, dass Sie gesagt haben, es sei falsch dargestellt worden.
Wir haben ja auch können anweisen können. Wir haben dann einfach gesagt, ich will einfach mal können an 3 Episoden anweisen, dass das ein falsch dargestellter Film ist. Und damit ist für mich aber noch, dann habe ich meinen Seelenfrieden wieder gehabt, weil das haben wir können anweisen. Und das war erledigt.
Ich muss nur vielleicht rasch erklären, es ist dort darum gegangen, um einen SF-Doc, der so dargestellt worden ist, als hätten sie Telefon vom Ueli Maurer nicht entgegennehmen bzw. das Handy weitergereicht haben, obwohl da gar nicht der Herr Maurer an dem Telefon war. Umgekehrt, inwiefern benutzen Sie vielleicht die Medien für das eine oder andere anlegen?
Also man muss ja die Medien haben. Wie sollten wir sonst transportieren, was wir machen? Also eine Vorlage, die wir unter die Leute bringen wollen, ohne Medien, ist das schlicht nicht möglich. Also die ganze Geschichte, jetzt, wo man es ganz klar sieht, war bei der Einbürgerungsinitiative. Im Juni hatte es keine Partei, die Kampagnen übernommen hat. Also wir waren allein auf einer Seite, und auf der anderen Seite waren die Befürworter der Initiative. Und wenn wir nicht die Möglichkeit hatten, wo die Medien uns sehr, sehr unterstützen, in dem Sinne, dass wir die Möglichkeit hatten, überhaupt mit Artikeln hineinzugehen, mit Interviews hineinzugehen, im Fernsehen, im Radio, das wäre aussichtslos gewesen. Also irgendwie haben wir unsere Mitteilung transportieren können.
Das ist das Gehen und das Nehmen.
Ja, klar. Ja. Okay. Und das läuft eigentlich wirklich gut.
Ich habe noch eine Frage, die den Bundesrat Schmid betrifft, aber auch im Zusammenhang mit den Medien. Die setzen auch ein bisschen Druck auf und sagen, der Herr Schmid, Ihr Parteikollege, sollte eigentlich jemanden zurücktreten. Wenn Sie merken, dass auf jemanden Druck ausgeübt wird im Bundesrat, und der Herr Schmid ist ja nicht der Einzige, leiden Sie denn da auch ein bisschen mit?
Ja, das ist dann vielleicht der Muttertrieb, oder?
Jetzt doch.
Ja, also nein. Ich bin auch Anwältin und von meinem Beruf her, ich habe viel schwierige Fälle verteidigt. Und von dem her hat man dann einfach so das Gefühl, plötzlich jetzt, das kann nicht sein, da muss man jetzt die Verteidigung übernehmen. Also es kommt dann schon so ein bisschen, obwohl es einem eigentlich ja gar nicht ansteht und wo man auch nicht das Recht hat, um da irgendwie etwas zu machen. Aber das ist schon innerlich dann so in Verteidigungsstellung für jemand anderes gehen.
Verteidigung für den Verteidigungsminister.
Ja, sozusagen.
Der Beschützerinstinkt, eben den haben Sie vielleicht als Frau ein bisschen ausgeprägt. Sie haben es vorher auch angedeutet, dass, wo Sie am Anlass waren, dass man nachher dann über Ihre Schuhe geschrieben hat. Frauen werden, oder Politikerinnen, muss ich sagen, werden ja noch häufig nach ihrem Äußeren beurteilt. Wie gehen Sie damit um?
Also das hat mich eigentlich nie besonders belastet oder so. Ich habe es einfach dann festgestellt. Und ich habe wahrscheinlich einfach immer können so sein, wie ich bin, obwohl, habe mich nicht irritieren lassen. Also ich habe einmal zu der Wahlzeit habe ich noch einen roten Mist drin gehabt. Da habe ich dann gedacht, jetzt vielleicht probiere ich es mal ohne roten Mist. Das heisst nicht, dass ich wieder einmal einen roten Mist mache. Also, es war nicht wegen der Medien, es war wegen der Familie, die kommt schaurig aus. Aber
also die Frisur ist ja etwas, was bei Ihnen noch viel beanstandet.
Ja, ich habe einfach wilde Haare und sehe auch so aus. Das ist jetzt so, ich könnte auch ganz kurz schneiden, aber ich will das gar nicht, das gehört jetzt zu mir. Und das ist schon fast 50 Jahre, nein, so lange habe ich schon noch nicht so Haare. Aber einmal sicher 45 Jahre habe ich jetzt. Also meine Mama hat immer gesagt, als ich als Mädchen, ich bin immer auf den Bahnhof gelaufen und sie hat mir immer gewunken. Und die haben zurückgewunken und haben gesagt, du laufst davon, wie wenn ein Besen davon laufen würde. Da habe ich dann noch ganz lange gekannt. Das ist immer je länger sie werden, desto schlimmer. Also schlimmer. desto wilder wird es. Aber
sie sind sich durchaus bewusst, dass man dass die Frisur etwas auslöst in der Bevölkerung.
Ja, aber es ist mir gleich, oder? Also, ich habe schon die. Ich habe schon meine Mama ertragen, die immer gefunden hat, ich sollte einen Rostschwanz machen oder einen Zopf oder so irgendetwas. Und das einzige Mal, wenn ich die Haare zusammen bin, dann wirklich ganz alles, das ist, wenn ich meine Tracht habe, weil jeder so ein Häubchen, das man einfach nicht draufbringt, wenn die Haare irgendwo in eine Richtung gehen. Aber sonst ist es so.
Muss man dann als Frau oder beziehungsweise als Bundesrätin vorsichtiger sein als Mann, weil man anders betrachtet wird in der Öffentlichkeit?
Nein, das denke ich nicht, aber man muss einfach können damit umgehen. Also man muss es wissen und man muss auch können sagen, ja, bin jetzt einfach so und zu dem auch stehen. Das Schlimmste ist, wenn man probiert, eine Rolle zu spielen. Ich glaube, das kommt nicht gut raus. Und solange man kann sagen, ja, ob es jetzt jemandem gefällt oder nicht, oder jemand einverstanden ist, wenn mir jemand sagt, dann nehme ich das so an und sage, ja gut, kann das auch akzeptieren, wenn es jemand nicht gut findet. Aber ist nie für mich ein Anlass gewesen.
Ist einfach ein Markenzeichen.
Ja, ich bin so aufgewachsen. Also ich habe einfach immer das Gefühl, wenn ich eine Rolle anfange zu spielen, dann wird es nicht mehr gut. Oder? Also das, nein.
Wir haben es gerade vorher davon gehabt, von dem Doc, wo man gesehen hat, wie sie in dem Zug sitzen. bei ihrer Wahl, beziehungsweise sie sind eigentlich auf dem Weg nach Bern für eine Sitzung und dann sind sie gewählt worden. Jetzt in dem Moment, ich habe mir das nochmal angeschaut, sitzen sie dort im Abteil, zusammen mit der Freya Num, und sie hören Radio und in dem Moment wird verkündet, dass sie gewählt worden sind. Ich kann mir in dem Moment nicht vorstellen, was da in einem vorgeht. Können Sie mir da ein bisschen helfen?
Ja, das ist ziemlich speziell. Ja. Das kann man nicht lernen. Das ist einfach so. Nein, ich bin wie leer im Moment. Also ich konnte auch nicht reagieren. Das hat mir noch gesagt, warum hast du nicht reagiert? Warum hast du nicht? Ja, im Moment habe ich mir überlegt, so, was heisst jetzt das eigentlich? Oder?
Gerüchte hat sie schon vor dem Moment gegeben. Sie haben ja offenbar gewusst, dass es eventuell eine Möglichkeit gibt, dass sie könnten.
Ja, aber ich habe auch immer klar gesagt, dass das für mich nicht eine Variante ist. Und haben das haben auch alle eigentlich gewusst. Und irgendwie habe ich dann im Zug realisiert, so, und jetzt ist die Situation so. Oder?
Sie sind dann auf Bern weitergefahren mit dem Zug. Sie haben schon erste Interviews gegeben, glaubt es, Zürich.
Ja, also nicht gewünscht.
Ja. Aber das kommt ja wahrscheinlich nicht bevor, dass Sie ungewünscht etwas gefragt werden.
Am selben Morgen, als ich ins Büro kam, bin, oder ich gehe immer mit dem Zug. Also überall, wo man kann, gehe ich mit dem Zug. Und es haben alle gewusst, dass wir Fraktionsessen haben mit meiner damaligen Partei, mit der SVP, und dass meine Freundin Barbara Janom und ich und dann der Vizepräsident von der SVP, damals jetzt BDP, dass wir miteinander das Essen gehen. Das war schon offiziell, weil wir mussten schauen, ob wir irgendetwas machen können für die beiden Nationalräte, die gerade wieder einmal ihre Mandate nicht gekriegt haben, beziehungsweise die man dann wieder gegeben hat in anderen Kommissionen. Aber wir haben einfach gesagt, jetzt muss man das einmal bereinigen. Es geht so nicht immer, die Strafaktionen. Und dann haben wir darum ersucht, um das Gespräch. Und darum hat man auch gewusst, dass wir unterwegs sind. Und als ich morgen um 7 ins Büro gekommen bin, sind schon Journalisten dort gestanden. Okay. Und ich habe nicht so recht gewusst, warum. Und die haben meiner Sekretärin gesagt, wir sagen keinem Menschen, auf welchen Zug wir jetzt gehen. Haben wir auch nicht gesagt. Die sind nachher an der Bahnhof am 7. Zug. Ich bin auf der 10. Zug. Die haben eine Weile gewartet dort. Aber da sind sie dann halt eingestiegen, oder? Also ich konnte ja nicht können, diesen Verbieten einsteigen. Und darum sind die dabei gewesen. Und darum ist noch auch der Film entstanden. Ja. Und das war auch die grosse Enttäuschung von mir, dass nämlich einer ganze Flotte Filmemacher den Film, den also diese Sequenz weitergegeben hat, der hat aber du auch nicht gewusst, es hat ihm nachher auch leid, was aus dieser Sequenz gemacht worden ist. Oder? Und das hat mir ein bisschen, das hat mich schon mögen. Oder?
Also doch, die Macht von den Medien, da haben Sie ja vorgesagt,
ja, das ist das einzige Mal. Ja, aber ich habe ja dort gesehen, dass er filmt. Also ja. Ich habe gedacht, ja, das ist sein Auftrag und seine Aufgabe und haben das auch nicht irgendwie, ja, aber nicht gewusst, oder mit zusammenschneiden, was nachher daraus geworden ist. Und das ist das Verrückte. Nur, dass sie können irgendwo einen Satz rausnehmen und dann einen anderen Zusammenhang stellen. Oder sie können Filme so schneiden, dass ohne, dass sie etwas Falsches sagen, einen falschen Eindruck entsteht. Ja. Also das ist einfach so. Und da können sie sich nicht dagegen wehren. Aber das war ein bisschen enttäuschend für mich.
Also wie gesagt, Sie sind dann auf Bern mit einer völlig neuen Ausgangslage, als dass Sie eigentlich dorthin wollten. Sie haben das gewusst, Sie sind dann im Bundeshaus gewesen und dann haben Sie sich entschieden, ich nehme an, Sie haben dann schon 2-3 Gespräche geführt und dann haben sie sich entschieden, dass sie sich einen Tag Zeit nehmen oder mindestens eine Nacht drüber schlafen.
18 Stunden.
Genau.
Ja, entschieden. Das ist das, was ich gekriegt habe. Oder? Das okay. Hat mir der Herr Bünio gesagt, ich komme bis zum nächsten Mal.
Wie viel Morgen haben Sie denn wollen? Eine Woche?
Nein, es hätte nichts geändert, das ist klar.
Ja, also Sie haben die 18 Stunden bekommen, eine Nacht zum drüber schlafen, Anführungs- und Schlusszeichen. Warum haben Sie denn die Zeit gebraucht?
Ja, also ich habe schon... Ich musste schon ein bisschen mein Leben überlegen. Ja. Und das war ja nicht meine Vorstellung, dass das so läuft. Ich hatte ein paar andere Pläne. Und eine Familie, die mir sehr wichtig ist. Und wo ich auch wollte wissen, wie die dazu stehen. Und dann wollte ich auch wissen, von der Partei her, wie das aussieht. Ich habe ja Gespräche mit Leuten aus der Partei geführt. Auch mit Herrn Schmid und so. Also das wollte ich wirklich alles noch machen.
Und dann sind Sie zu Abend wieder heim. Und haben Sie können schlafen in der Nacht vom 12. Nein. Auf den 13. Dezember? Sind Sie einfach in der Stube gesessen und haben es diskutiert?
Nein. Also zuerst habe ich mit all meinen Kindern geredet und natürlich mit meinem Mann und mit meinen drei Kindern. Und dann nachher habe ich, am Nachmittag und am Abend habe ich mit Parteileuten, mit Kolleginnen und Kollegen, mit den Leuten aus meiner Partei daheim. haben wir bis um 11 Uhr oben noch diskutiert und nachher habe ich als Finanzdirektorin damals eine Bilanz gemacht. Also.
Okay, plus und
zwei
minus.
Zwei Seiten, Strich drunter und dann, ja.
Und wann sind Sie zum Endergebnis gekommen? Welche Zeit?
Etwa um 3 Uhr am Morgen.
Das finde ich noch spannend. Und dann haben Sie gleich nicht schlafen, nachdem Sie sich
entscheiden. Ich kann gar nicht schlafen.
Hat nicht geklappt in dem Fall.
Nein, ich habe echt nicht wollen. Haben wir einfach alles noch müssen ganz genau überlegen. Und ja, so ein Entscheid ist etwas, was sehr viel im Leben verändert.
Und dann haben Sie im Jahr auch schon den Text geschrieben, den Sie dann am 8. vor der Bundesversammlung vorgelesen haben. Gewisse Sachen vielleicht schon vorbereitet, Leute informiert, alles für sich behalten.
Meinem Mann habe ich es gesagt, am Morgen um 3. Ich fand, der muss jetzt wissen.
Inwiefern hat Ihr Vater mitgespielt, weil er ist auch Bundesrat gewesen und ich kann mir davon, also ich kann mir vorstellen, dass er Ihnen sicher dazu geraten hat. Hat er Ihnen abgeraten?
Er hat mir auch nicht abgeraten. Also meine Mama hat natürlich abgeraten, das okay. Ist klar. Sie, hat, sie kennt mich auch am besten, oder? Und sie hat gesagt, das sollst du nicht machen, das ist für dich nicht so gut. Und mein Papa hat gefunden, du musst machen, was du für richtig anschaust. Das war aber immer die Haltung von ihm. Okay. Eigentlich.
Das hilft einem ja nicht.
Nein, das hilft einem. Wohl, es hilft einem in dem Sinn, dass man weiss, wie man sich jetzt auch immer entscheidet. Das ist auch die Haltung von meinem Mann. Er hat gesagt, am Schluss musst du entscheiden, wir stehen dahinter, was auch immer du entscheidest. Und das ist ja eigentlich wichtig, oder? Dass man weiss und dass es auch hebt nachher. Und ja, insofern kann man dann schon entscheiden.
Wie haben Sie den Druck empfunden, in dieser Nacht, also das ist, ich meine, die ganze Schweiz hat auf Felsberg geschaut, sozusagen. Also das ist ein riesiger Druck, der sich da aufgebaut hat.
Also ich habe etwa 1000 SMS gekriegt und etwa 1500 E-Mails innerhalb von wenigen Stunden. Oder? Und das ist schon, irgendwie kommt man in eine Drucksituation rein, weil man auch die Erwartung sieht, die gewisse Leute haben. Oder auch umgekehrt natürlich die Aggressionen, die spielen, also sind auch massivste Drohungen dann gekommen, aber so im Verhältnis...
Also schon bevor Sie die Wahl angenommen haben?
Ja, im Hinblick auf die Wahl, was dann alles mit meiner Familie passieren würde und so. Also das ist schon eine Situation, wo man ja, relativ stark sein muss, um es einfach mal zu können sagen. So. Aber es ist so viel auch gewesen, Positives und wirklich irgendwann... Es ist ja immer so schwierig im Leben, oder? Also die ersten 3-4 Monate sind unheimlich schwierig gewesen, weil die Aggressionen sind gewaltig gewesen. Und ich habe nie in meinem Leben etwas aufgeschrieben, bin eigentlich viel zu realistisch, um etwas aufzuschreiben. Ich sage mir immer, alles, was man erlebt hat, das ist unschön gewesen, oder vielleicht ist es auch mal nicht so schön gewesen, aber das ist einfach ein Teil vom Leben und das kann man sowieso nicht wiederholen. Also hat es keinen Wert, dass man alles aufschreibt, um es dann wiederholen, weil es ist anders nachher. Und sind eigentlich das erste Mal, dass ich jetzt einen Teil von meinem Leben aufgeschrieben habe, das sind die 4 Monate von diesem Jahr, die ersten 4 Monate. Und zwar nur darum, nicht zum ein Buch, sie haben keine Angst, dass sie mir nie ein Buch mehr lesen.
Das wäre noch spannend.
Nein.
Also.
Ja, es ist jetzt gleich noch spannend geworden, aber ich habe es eigentlich für meine Kinder gemacht. Und zwar, um ihnen das einmal weitergeben, weil das, was sie erlebt haben, das würde ich nicht glauben, wenn sie mir das erzählen würden, oder? Und ich habe einfach gedacht, damit sie mal nachher ihre Mama noch erleben in dieser Zeit, also ja, dass sie mich ganz richtig erleben, sie sind ja nicht immer um mich herum gewesen. Und dass sie einfach sehen, warum ich dann vielleicht jemand mal auch nicht so gewesen bin, wie sie mich sonst kennt haben, oder? Was alles in mir abgelaufen ist. Also ich bin eigentlich ein fröhlicher und aufgestellter Typ und habe dann 3-4 Monate schon, hat man mir angemerkt, dass das ein bisschen anders war. Und einfach, dass sie das spüren, habe ich das jetzt gemacht, aber... Nochmal nicht zum Veröffentlichen. Und das ist schon schwierig. Mit Schreiben habe ich dann gemerkt, dass eigentlich das Positive viel stärker ist als das Negative. Aber im Moment haben sie auch schwer, um das richtig zu kanalisieren. Und irgendwann müssen sie sagen, so. Also, da habe ich auch wieder eine Bilanz gemacht. Da habe ich gesagt, die positiven Erlebnisse waren viel, viel grösser gewesen und die negativen, die gehören einfach auch dazu. Oder? Also, und wo ich mich wirklich frei schaufeln konnte, das ist da, wo ich mir gesagt habe, so, jetzt weil ich auch keine Sicherheitsleute um mich herum. Ende Januar habe ich gesagt, ich übernehme die Verantwortung für mich selber, gehe allein in der Nacht die Stadt ab zu meiner Wohnung, ich will das allein machen, ich will mich selber sein. Ich bin als Bündner ja auch gewöhnt, autonom zu sein und auch in den Bergen allein zu sein und habe nicht Angst und so. Und seitdem hatte ich auch gute Erlebnisse und das hat mich so aufgestellt. Oder? Also, Leute, die mich anhauen und sagen, wo wohnen sie? Und, ja, wir tun sie jetzt gerade begleiten. Und, oder, ja, das ist unlässig. Oder es ist mir einmal eine Gruppe junge Leute entgegengekommen, in einem Moment wirklich, ja, also ein bisschen komisches Gefühl, es war um 11 in der Nacht und es ist über den Bundesplatz. Und dann haben sie mich angehört und haben gesagt, sie wollen mit mir diskutieren. Und ich habe gesagt, das ist jetzt ein toller Moment da. Und das war nachher aber unlässig. Also wir haben etwa eine Stunde lang miteinander dort diskutiert, auf dem Bundesplatz in der Nacht. Oder? Und dann habe ich gefunden, wenn ich jetzt mit Sicherheitsleuten unterwegs war, wäre ich das nicht erlebt. Ja. Und die waren dann also nicht sanft oder so. Die haben mich wirklich gefordert, aber in einer ganz tollen Art und Weise zu diskutieren. Finde ich super. Und das stellt mich auf. Oder? Und dann muss ich sagen, ja, ist eigentlich gut.
Wählermobilisationsnacht am 11 Uhr sozusagen.
Ja, ich bin eigentlich ein Nachtmensch, darum spielt das gerne. Nein, aber das, ich sage es eigentlich darum, wenn man dann einmal selber wieder das Leben so lebt, mit der Mobilität, mit der Autonomie, die man gewöhnt ist und ja, sich von innerlichen Zwängen kann befreien, dann geht das gut.
Sie haben Drohungen angesprochen. Gibt es, also wahrscheinlich nicht mehr in dem Ausmaß, aber ich nehme an, ab und zu wird schon noch irgendjemandem einfallen, er könnte ihnen etwas Böses antun. Oder ist jetzt das gegessen?
Nein, es ist nicht gegessen. Und es gibt also nicht mehr so, wie es natürlich die ersten 4 Monate geht, aber es gibt schon noch ja, so wie zu happige Sachen. Also wenn es bei mir daheim ein Todesanzeige kriegen mit dem Abdankungszeitpunkt und so alles wirklich echt gemacht, dann erschrecken die meine Leute schon noch, oder? Also, Das ist nicht immer ganz einfach, ja. aber das gehört auch dazu.
Da haben Sie gelernt, damit umzugehen?
Ja, ich stelle einfach fest, für meine Familie ist es
ein bisschen schwierig. Sind Sie schon abgestumpft?
Nein, ich bin nicht abgestumpft, das berührt mich auch, aber ich kann es viel besser einordnen. Aber es kommt mir immer ein Spruch von meinem Kollegen, wo ich zuerst mal kandidiert habe für die Regierung, und das war auch so überraschend, das habe ich eigentlich auch nicht wählen tun. Und dann bin ich unterwegs im Kanton Graubünden und dort ist man also auch relativ bodenständig und hart. Da kann man dann auch hart Leute treffen, das war aber auch immer gut gewesen. Und dann haben sie mich mal auch also ein bisschen attackiert und dann habe ich die Antwort gegeben und am Heimweg, mein Kollege ist gefahren, hat er gesagt, weißt, du kannst dich nicht immer auf 200 treiben lassen, weil die da irgendwie Flow haben und dir etwas in den Kopf werfen. Du musst einfach richtig imprägniert sein in diesem Kanton, sonst geht das nicht. Oder? Und das ist jetzt wirklich das, wo ich das Gefühl habe, ich bin jetzt imprägniert. Oder? Und kann das einfach bis hierher holen und sagen, so, also es gehört zwar dazu, man muss es auch wahrnehmen, aber es geht nicht mehr so ganz tief rein.
Wie hat Sie haben die Wahl angenommen. So die Reaktionen haben wir eben zum Teil mitbekommen in den Medien. Man hat auch gehört, dass Drohungen ausgesprochen worden sind gegen Sie. Wie hat Ihr Umfeld reagiert? Haben da alle Verständnis gehabt für Ihren Entscheid? Oder hat es vielleicht auch Leute gehabt, die gefunden haben, ja, das hätte Sie jetzt gescheiter nicht machen sollen?
Also Sie haben das alle mitgetragen bei meinen drei Kindern. Eins von meinen drei Kindern hat, oder Erwachsenen. Hat das nicht gut gefunden, hat Angst gehabt, hat immer noch Angst, aber die anderen treibt das auch voll mit natürlich jetzt. Und im Allgemeinen ist das, alle meine Freunde, Kollegen und so haben das mitgetragen und helfen jetzt auch, also das ist gut.
Mit Ihrem Entscheid, ich mag mich noch erinnern, man hat es eben, wie gesagt, in den Medien können auch mitverfolgen, sind hunderte Leute auf dem Bundesplatz gestanden, tausende haben im Fernsehen geschaut, wie sie die Wahl annehmen. Es hat eine riesige Solidaritätswelle gegeben, es hat nachher noch Massenkundgebungen sozusagen gegeben auf dem Bundesplatz, wo sich gegen die harsche Art von der SVP haben wollen wehren. Haben Sie damit gerechnet? Wo Sie am Morgen am 13. Dezember entschieden haben, dass Sie das Amt werden antreten, was Sie alles damit können auslösen in der Schweiz.
Das hätte ja niemand voraussehen können. Also das wär völlig gelogen oder unrealistisch, wenn man so etwas überhaupt könnte voraussehen könnte, was dort abgelaufen ist. Und ich glaube, das hat auch nicht mit meiner Person zu tun gehabt, sondern es war eigentlich völlig wurscht, wer es war, Müller, Meier oder Wittmer. Sondern ich glaube, man hat einfach zum Ausdruck bringen wollen, dass es, und das denke ich, ist ein gutes Zeichen für unsere Demokratie, zum Ausdruck bringen wollen, dass es irgendwo eine Schwelle gibt, von dem was man nicht mehr akzeptiert, also vom Umgang miteinander. Bei aller Unterschiedlichkeit, die ich denke, gehört eben auch zu dem System, dass man sich auch hart anfassen, unterschiedliche Meinungen haben. Aber dass sie irgendwo im Umgang miteinander, im Anstand und auch aufeinander mal zugehen oder hören, dass es da eine Grenze gibt. Und viele von meinen Kolleginnen und Kollegen, die unpolitisch sind, also nicht in einer Partei sind, sind darum auch auf Bern gekommen, also demonstrieren auf den Schluss, also in die Kundgebung, wie sie gesagt haben, es gibt einfach etwas, was man nicht mehr tolerieren kann. Und ich glaube, das war es, der Ausdruck, bis daher und nicht weiter. Unabhängig, jeder gewusst, wo ich stehe politisch. Das ist nicht das gewesen, sondern jeder hat aber auch gewusst, dass meine Art zu politisieren eine ist, von Lösungen suchen, Konsens und nicht über die Leute runterlehren. Und von daher ist es ein Ausdruck für wirklich eine demokratische Kultur. Und da bin ich eigentlich dankbar dafür, dass es möglich war.
Und Ihre Kritiker haben Sie in den letzten Wochen auch ein bisschen können, wie soll ich sagen, auf die Seite stellen. Ich komme nochmal mit einem Zitat, das mal aus der Südostschweiz. In Bern wird weiterhin die Einsicht reifen, dass Wittmer Schlumpf nicht nur eine gute Bundesrätin ist, sondern auch eine extrem belastbare, welche zwei Departemente parallel führen und erst noch eine Krise gleichsam schlafwandlerisch bewältigen kann. Eine solche Politikerin kann man in 3 Jahren nicht einfach abwählen, nur weil sie mittlerweile in der falschen Partei sitzt.
Ich bin nicht in der falschen Partei, ich bin in der Richtung.
Ich kann es jetzt wieder aufs Zitat schieben, weil ich habe ja das nicht geschrieben.
Ich will das einfach richtigstellen. Also.
Sie haben, also da drin heisst es schlafwandlerisch. So schlafwandlerisch ist ja das nicht gewesen, wie wir es vorher gehört haben. Und Sie selber haben noch gesagt, es ist eigentlich gar nicht darum gegangen, ob es jetzt Müller, Huber oder Wittmer macht, sondern man hat einfach irgendwie, oder die Gegner haben einfach irgendwie wollen den Herrn Blocher aus seinem Amt rauskicken. Sind Sie in diesem Fall Mittel zum Zweck?
Das weiss ich, also Mittel zum Zweck. Also sicher ist das aus Optik von denen, die mich gewählt haben, um den Stil in der Politik oder die Art und Weise, wie man miteinander umspringt, um die wieder ein bisschen in ein Mass hineinzukriegen, wie man ja das auch gelebt hat die letzten Jahrzehnte. Und ich bin überzeugt, unser Land ist nur so weit gekommen, wie es jetzt ist, weil man es probiert hat, mit Lösungen herzukriegen und nicht einfach miteinander abschlachten. Und ich glaube, das muss auch der Stil sein, wenn man als Kleinstaat überleben will.
Dann hat Ihnen das im Jahr auch ein bisschen wehgetan. Also mal sicher die Kritik von der SVP, aber auch dann schlussendlich, dass man Ihre ganze Kantonalpartei wegen Ihnen aus der Mutterpartei geschossen hat?
Also das ist das Schlimmste gewesen, was ich erlebt habe. Mich selber, für mich selber ist das nicht irgendwie... Ich habe auch der Partei gesagt, sie können mich rauswerfen. Ich hätte überhaupt nichts dagegen gemacht. Das wäre für mich klar gewesen. Das wäre eine Sanktion gewesen, die man akzeptieren hätte müssen. Aber ich kann das nie akzeptieren. Hast du nicht akzeptiert. Ich werde es auch nie akzeptieren können, dass man einfach eine Kollektivstrafe macht gegenüber einer Kantonalpartei, die sich nie etwas zu Schulden gelassen hat. Also die Kantonalpartei Graubünden hat durch alles durch und ist also nicht immer sanft behandelt worden von der SVP Schweiz. Durch alles durch und eigentlich sich immer korrekt und anständig verhalten. Wir hatten Leute gehabt, wie unsere Parteipräsidentin Barbara Janum, die jetzt Vizepräsidentin von der BDP ist, die sich enorm eingesetzt hat, die bei Parteiprogrammen mitgemacht hat, die in allen Gruppen war, die unheimlich viel geleistet hat, also Handwerk geleistet hat, aber nicht nur sie, also ganze, auch unsere Parlamentarier, auch wir Regierungsmitglieder, aber auch ein Haufen andere. Und dass man geht im 21. Jahrhundert Kollektivsanktionen machen gegen die Leute, die sich in keiner Art und Weise etwas zu Schulden holen, das ist etwas, was mir einfach als Staatsbürgerin nicht runtergehen wird, aber auch nie runtergehen wird. Also das ist einfach etwas, das ich zur Kenntnis nehme. Das ist passiert, das wird wahrscheinlich auch
Sie hätten sich entschärfen können, indem Sie selber aus der SVP austreten wären?
Ja, sie hätten mich rauswerfen können. Nein, dass ich aus der SVP austreten wäre, das hat meine Partei. Also die Bündner haben gesagt, es kommt einfach nicht in Frage, dass du gehst. Aber dass sie mich rausgeworfen hätten, das wäre eine Lösung gewesen. Oder?
Aber das haben sie auch nicht wollen.
Ja, sie haben natürlich gewusst, dass wenn sie mit mir anfangen rauszuwerfen, dass es dann schwieriger würde, zu den anderen sagen, das ist ein Einzelfall. Ja. Oder? Dann wäre natürlich Gefahr gewesen, dass man bei anderen das wiederholen hätte können. Oder?
In dieser Zeit, wie gesagt, die 3-4 Monate nach Ihrer Wahl bzw. nach Ihrem Amtsantritt auch, sind sehr hart gewesen, sind sehr kritisiert worden. Und die Parteispaltung ist noch gekommen, wo sie gesagt haben, das sei das Schlimmste gewesen. Hat es einmal einen Moment gegeben, wo sie vielleicht die Tränen verdrückt haben, wo sie gefunden haben, das ist einfach alles zu viel für mich.
Also es ist schon mal am Rand von dem, was man einfach so kann nehmen. Also mein Problem ist ja dann gewesen, dass ich mich müssen wirklich sehr stark zusammennehmen, um mich nicht paralysieren lassen durch die ganze Entwicklung rundum und zu sagen, ich muss meinen Job machen, weil wenn der Job dann nicht gut gemacht worden wäre oder wenn ich dort nicht das gebraucht hätte, was ich auch von mir selber verlangt habe, aber auch andere von mir zu Recht verlangt haben, dann wäre es schwierig geworden, oder? Dann hätte ich gesagt, ja, ist ja klar, das ist ja gar nicht gegangen und die kann das ja auch nicht und die macht das auch nicht. Und darum war das eigentlich schwierig gewesen, bis ich mich innerlich können wirklich lösen und sagen, so, und jetzt mache ich meine Arbeit. Und das hat natürlich auch viel mit meinen Parteikolleginnen und Parteikollegen zusammengehängt, wo sie sich entschieden haben, dass sie wollen einen eigenen Weg jetzt gehen und so. Da bin ich irgendwie innerlich dann wirklich frei gewesen und können auch meine Sache machen.
Heutzutage im Jahr gibt es keinen Kontakt mehr zwischen deiner und der SVP. Das ist alles abgebrochen.
Nein, ich habe mit verschiedensten Mitgliedern von der SVP Kontakt. Ich kann ja auch
nicht
kollektiv abstrafen. Das ist nicht meine Art.
Mit aber der Parteispitze?
Es gibt in der Parteispitze einfach Leute, wo ich nicht das Bedürfnis habe. Ich hätte das Bedürfnis gehabt, mit ihnen reden, aber die Zeit ist jetzt vorbei. Oder? Und, aber das heisst nicht, also ich gehöre jetzt auch nicht zu denen, die jetzt das Gefühl haben, einfach die SVP, als SVP, mit denen will ich nichts tun. Überhaupt nicht. Ich habe sehr viele Leute, die ich gerne habe, die ich auch mit ihnen verkehre in der SVP.
In der SVP-Parteileitung sitzt auch der Christoph Blocher, der ihr Vorgänger war im Justizdepartement. Inwiefern ist er heute noch ein Thema bei ihrer Arbeit oder vielleicht auch unter den Bundesräten? Macht man vielleicht ab und zu noch ein Gespäßchen über ihn? Oder?
Nein. Man macht es nicht und wenn man es machen würde, würde ich es Ihnen jetzt nicht sehen.
Danke. Sie haben das Büro bezogen vom Herrn Blocher nach dem Monat. Wie haben Sie seinen Geist vertrieben?
Also gut, als ich in das Büro reingekommen bin, das ist ein dunkelbraunes Büro mit Holzfällerbild und so, das ist nicht so das, was gerade zu mir passt. Wenn es ein Steinbock gewesen wäre, hätte ich ihn lassen. Aber ich bin dort reingekommen, das geht nicht. Also das hat mich wie verdruckt, das ist massiv, Holz und so gewesen. Und dann habe ich gesagt, und das ist eben auch noch so ein bisschen meine Art von, ja, ehemalige Finanzdirektorin, die immer müssen sparen für den Kanton. Also sich nicht damit beliebt gemacht hat, aber gespart hat. Habe ich in unserer Architektin gesehen, die haben gewusst, dass es im Bundeshaus gibt so einen Fundus. Und dort tut man alle Möbel, die von irgendwo zurückkommen oder die jemand nicht mehr will oder die man einfach vorübergehend lagern muss, sie sind dort drin. Und dann habe ich unserer Architektin, also Bundesarchitektin, gesagt, der Innenarchitektin, sie sollen mal gehen und Aufnahmen machen von all dem Zeug, was da unten steht. Und dann sind wir miteinander am Boden gehockt und haben geschaut, was könnten wir jetzt da oben brauchen. Und dann haben wir das wirklich alles aus dem Keller raufgeholt. Und ich habe jetzt Möbel, die vorher in der Botschaft in Tokio gestanden sind, bis vor 10 Jahren. Und als wir sie zuerst mal angeschaut haben, sind sie ein bisschen gelblich gewesen. Und als wir sie recht putzt haben, sind sie jetzt fast weiss. Also jetzt ist es wirklich schön. Jetzt ist es ganz hell und ja, fein. Und
sie fühlen sich wohl auch dort.
Ich fühle mich sehr wohl.
Es ist auch eine Oase, um sich ein bisschen zurückzuziehen. Manchmal.
Ja, so Oasen. Also man ist einfach viel in diesem Büro. Oder? Also sie arbeiten und nicht schlafen.
Aber es ist ja relativ gross. Also, sie könnten ja gut. Also ich nehme an, Sie haben vielleicht noch ein Sofa. Dann könnten Sie ja mal
eine Mittagspause machen. Nicht gut.
Am letzten Samstag war die Gründung von der BDP Schweiz. Welche Chancen geben Sie Ihrer Partei? Die ist ja noch relativ jung.
Ja, jung heisst ja gut. Oder? Also jung heisst, dass man etwas vor sich hat. Und, das ist nicht ein einfacher Weg, den wir gewählt haben, das ist ganz klar. Aber wir sind alle die zusammen, die auch vorher miteinander politisiert haben. Und, ich sehe in jedem Weg, wo man geht, sehe ich immer Chancen. Und das ist vielleicht einfach mein Naturell, dass ich sehe die Risiken auch. Ich sehe auch Probleme, aber die Chancen sind grösser. Und das werden wir können zeigen in 3 Jahren, dass wir die haben.
In 3 Jahren? Wo steht denn BDP in 3 Jahren?
Ich mache keine Prognose, ich bin viel zu realistisch. Aber ich bin überzeugt, dass wir einiges werden erreichen können. Mit einer klaren Linie, mit berechenbar, mit nicht Wischiwaschi, nicht Zickzack, sondern einfach mit einer klaren Linie, wo man berechenbar ist. Also wir werden auch nicht einmal eine Parole fassen und vier Monate später eine andere. Das werden wir nicht machen.
Im Moment sitzen zwei BDP-Bundesräte im Amt. Und das ist auch ein bisschen ein Ungleichgewicht, weil BDP hat gar nicht so viele Wähler, dass sich das rechtfertigen ließe.
Das wissen Sie ja gar nicht.
Ja, wie viele Wähler vor der nächsten Wahl.
Wie viele Wähler hat BDP?
Ja, noch keine.
Ja. Oder eben, je nachdem, wie Sie es rechnen. Oder?
Glauben Sie, das geht denn auf, dass man mindestens einen Sitz noch rechtfertigen kann in 3 Jahren?
Das kann ich Ihnen nicht sagen, aber das ist für mich auch kein Thema. Eigentlich ist das Thema, dass man eine gute Arbeit kann machen und kann zeigen, dass eine Partei, die... Oder ein Teil von einer Partei, die einen eigenen Weg geht, weil sich über Jahre gezeigt hat, dass man die Politik, die man gerne machen will, in der grossen Gruppe zu wenig kann zum Ausdruck bringen, dass das funktioniert. Und das ist jetzt ein Experiment in dem Sinne. Das ist auch ein Weg, wo wir gehen. Und ich meine, der hat Zukunft. Und wie es dann ist, werden wir dann beurteilen.
Und da kommen wir ohne SVP aus? Oder wäre es möglicherweise, dass wir in ein paar Jahren... Ich sage jetzt für eine Vorlage, wo man gleicher Meinung ist, oder dass man wieder zusammengeht, dass man da wieder zusammen
arbeitet. Also für eine Vorlage, wo man gleicher Meinung ist. Ich arbeite ja auch jetzt. Ich arbeite mit Leuten, je nachdem, was es für ein Thema ist. Also wenn ich die Pflegekinderverordnung jetzt anpasse, oder Sterbehilfe oder irgend so ein Projekt habe, dann arbeite ich mit Leuten aus anderen Parteien zusammen, weil letztendlich sind das gesellschaftliche Probleme oder gesellschaftliche Fragen, wo alle sich sollten einbringen, wo man muss einen Weg finden, wo irgendwie sich alle noch damit können, oder eine Mehrheit sich kann damit identifizieren. Also das ist selbstverständlich, dass die SVP auch dazugehört, wie FDP, CVP und SP und die Grünen auch. Also ich kenne das eben gar nicht, dass ich probiere Projekte und Fragen eigentlich, möglichst viele Ideen und möglichst viele Ansichten einmal zu hören und schauen, wie gibt es so irgendeine Lösung. Darum, ich habe auch gegenüber der SVP selbstverständlich gar keine Scheuklappe, aber auf Ihre Frage, ob es wieder ein Thema geht. Also wir haben uns entschieden, einen Weg zu gehen und wir gehen den Weg durch. Also wir machen nicht einfach irgendwann wieder kehrt. Oder das.
Kein Zickzack, genau wie Sie es gesagt haben. Ja. Dann tun Sie sich eigentlich gar nicht so... Also Sie wollen sich vor allem mit Ihrer Arbeit profilieren und nicht über Ihre Parteizugehörigkeit.
Ich werde meiner Partei, soweit ich das überhaupt kann, helfen im sachlichen Bereich. Ich eigne mich nicht als Führerfigur, werde aber im Hintergrund...
Sie sind im Vorstand jetzt?
Ich bin im Vorstand, ja, einfach weil ich Bundesrätin bin. Ich bin als Regierungsrätin auch im Vorstand in der Kantonalpartei. Das ist vielmal, dass man als Exekutivmitglied dabei ist. Und ich werde auch viel Parteiarbeit in dem Sinne machen, dass ich helfe bei Meinungsbildungen, dass ich probiere, bei Sachen einfach mitbringen und Informationen zu liefern und so, das sicher. Also Parteihandwerkarbeit oder einfach Diskussionsarbeit, die werde ich sehr gerne machen, die mache ich immer gerne. Aber ich bin nicht die, wo eben im Sinn von Führer oder irgend so etwas, das liegt mir nicht, das ist nicht meine Art. Und wir haben eine ganz gute Parteiführung jetzt.
Aber als Bundesrätin müssen Sie auch gewisse Führungs-
Ja, weil es ist die Departementsführung, das ist eine ganz andere Frage. Oder? Also das ist die Führung von einer Einheit, von einer Verwaltungseinheit. Und das macht Spass, das ist gut. Aber da bin ich auch Teil von einem grösseren Team.
Und das Team haben Sie im Jahr auch zu einem grösseren Teil vom Herrn Blocher übernommen?
Ja.
Ist der Wechsel gut gegangen? Hat man da gut zusammenarbeiten können? Oder hat es auch...
Mit Ausnahmen, ja, die haben Sie auch gehört, mit Ausnahmen, also ein persönlicher Berater, das geht einfach in den seltensten Fällen gut, oder? Und der Generalsekretär, das hat es noch nie gegeben, glaube ich, dass ein Generalsekretär einfach 2 oder 3 Bundesräte überlebt, also überlebt schon, aber nicht als Generalsekretär. Das ist normal, oder? Das ist, wenn Sie, also jemand, wo Sie ganz eng zusammenarbeiten, aber im Übrigen ist der Bestand gleich geblieben, also das ist auch kein Problem.
Und Sie fühlen sich auch akzeptiert? Also,
ja.
Und Zusammenarbeit mit diesen Leuten?
Also auch Mitarbeiterinnen, die müssen sich ja auch dann wieder angewöhnen, einen neuen Stil. Oder der Stil von Herrn Blocher in dem Departement zu wirken, ist ein anderer gewesen, als das, was ich habe. Und das ist auch ein sehr anforderungsreich für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das ist klar. Aber sie müssen einmal zuerst kennenlernen, sie müssen sehen, wie man funktioniert, was man will. Und dann geht das auch gut. Also das habe ich jetzt auch erlebt.
Und Sie fühlen sich jetzt auch wohl Jetzt nachdem, ich nehme an, das Schlimmste von Ihrer Amtszeit haben Sie jetzt am Anfang durchgemacht.
Das weiß ich noch nicht. Das kann ich nicht in ein paar Jahren sagen, was die schlimmste Phase war.
Aber Sie sagen in ein paar Jahren, das ist ein gutes Stichwort. Inwiefern glauben Sie, dass Sie im 2011 wiedergewählt werden?
Es ist für mich kein Thema. Ich habe in meinem Leben so viele unterschiedliche Sachen gemacht und alle habe ich gerne gemacht. Und es ist für mich, ich mache jetzt das für die Zeit, wo ich jetzt da bin und was nachher kommt. Also, das können Sie nicht sagen und das kann ich nicht sagen. Das kann auch nicht beschäftigen.
Sie machen sich aber offenbar gleich Gedanken, was könnte passieren, wenn Sie nicht mehr wiedergewählt werden?
Nein.
Nicht?
Nein.
Gut. mich nimmt ein Wunder, das Thema, das ein bisschen ab ist jetzt, einfach weil es besonders aktuell ist. Die Nacht wird der neue amerikanische Präsident gewählt. Was glauben Sie, wer macht das Rennen?
Der Obama.
Und ist er, oder welcher Kandidat wäre besser für die Schweiz?
Das ist schwierig zu sagen. Die leben beide in einem System drin, wo der Handlungsspielraum nicht so wahnsinnig groß ist. Das also ist wahrscheinlich, kommt darauf aus, welcher Optik Sie das jetzt anschauen, was jetzt besser wäre für die Schweiz. Also ich glaube nicht, dass es so matchentscheidend ist jetzt für die Schweiz, welcher von diesen beiden. Jetzt gewählt wird aber der Obama für Körper der Aufbruch. Und ich glaube, das Land ist jetzt so weit, dass das einfach unabhängig jetzt auch, aber das einfach, wenn du mal vorwärts gehst, statt irgendwie wieder das Gleiche haben. Und ich glaube, das wird so sein.
Schauen Sie mit Interesse die Wahl oder interessiert Sie die noch weniger?
Es hat mich immer interessiert. Die erste Wahl, die ich gesehen habe, war die von Kennedy. Und da war ich ein kleiner Knirps. Und wir sind, ja, wir haben, glaube ich, zwei Fernsehsätze in unserem Dorf, keiner ist bei uns gestanden. Wir sind ein Haufen Leute bei uns und haben das geschaut. Das hat mich immer wahnsinnig fasziniert.
Die Politik im Allgemeinen war ja etwas, wo Sie mit dem gross geworden sind.
Ja. Also, das, die Kennedy-Wahl und nachher der Einmarsch von der Russen in der Tschechoslowakei, das ist für mich 1968, das ist für mich das Schlüsselerlebnis gewesen. Also von dort weg habe ich mich wirklich angefangen, ganz ernsthaft auch mit Politik. Ich bin zwar erst 12 gewesen, aber von dort weg ist für mich das einfach, das hat mich einfach gepackt. Und dabei bin ich bin schon im politischen Haushalt aufgewachsen, aber bei uns ist nicht einfach politisiert worden. Das ist von mir ausgeholt.
Wir sind relativ früh gewusst, dass Sie politisch aktiv sein wollen.
Nein, ich will Medizin studieren.
Aber jetzt sind Sie Anwältin geworden. Warum denn das?
Ja, ganz pragmatisch. Ich war mit meinem Mann schon befreundet in der Kantonsschule und er ist ein DTH. Und ich habe mir gesagt, wenn ich eine Familie haben will. Das ist klar gewesen. Und, also Kinder haben. Und ich habe mir gesagt, wenn ich jetzt Medizinerin werde, das ist vor 30 Jahren, ist das fast nicht möglich gewesen, Medizin im Teilzeitjob zu machen, wenn man nicht einen Mann geheiratet hat, der gerade per Zufall auch noch Mediziner war. Das war einfach für mich eine Vorstellung gewesen, die ich mir nicht vorstellen konnte. Und dann habe ich mich entschieden, ich mache etwas, wo ich nachher tätig war, so im Vormundschaftsbereich, auch im Fürsorgebereich drin, wo ich so ein bisschen auch kann, im Kanton etwas machen kann und dann entschieden, ich auszumachen. Und im Nachhinein muss ich sagen, das war ein guter Entscheid.
Haben Sie Ihrem Vater, der Bundesrat war, auch ab und zu mit debattiert, mit ihm diskutiert? Also ich nehme an, die Diskussionskultur, wie Sie heute zuhause haben, werden Sie schon erlebt haben, wo Sie selber noch zuhause gewohnt haben?
Dann würden Sie gescheiter meinen Papa fragen. Ich bin nicht so pflegeleicht gewesen.
Gibt er Ihnen heute eigentlich ab und zu Tipps, wenn er findet?
Nein, das haben wir miteinander abgemacht. Als ich in der Regierung bin, habe ich gesagt, das kommt nicht gut raus. Also und das hat er sich auch immer daran gehalten. Also das tut mir auch wichtig, oder? Dass man einfach sagt, wenn man nicht gefragt wird, dann muss man auch nichts dazu sagen. Ich halte das auch so.
Und Sie fragen in dem Fall auch nie?
Nein.
Machen Sie es lieber selber?
Ja.
Super. Es gibt nachher die Möglichkeit, auch noch fürs Publikum einzelne Fragen stellen. Wir haben allerdings nicht so viel Zeit, um sicher jede Frage zu beantworten, aber die Fragen haben, können Sie sich doch jetzt schon überlegen. Ich habe eine Frage. Wir stehen jetzt da, es ist der 4. November, Sie sind knapp oder gut 10 Monate im Amt. Sie haben viel erlebt in den letzten Monaten. Wie Wie sehen Sie es aus der heutigen Sicht, wenn Sie zurückschauen? Sind Sie zufrieden, wie Sie es gemacht haben? Denken Sie, Sie hätten das eine oder andere können besser machen oder sein lassen? Oder was ziehen Sie für eine Bilanz jetzt nach den ersten 10 Minuten?
Sie haben natürlich gewaltige Fehler gemacht am Anfang. Ich würde die Fehler, also man soll ja nie den gleichen Fehler zweimal machen, weil die Auswahl so gross ist. Man könnte auch noch andere machen. Aber also, nein, ich würde also jetzt im Rückblick würde ich einiges anders machen, aber das war für mich auch so eine ungewohnte Situation. Und ich habe mir auch abgewöhnt, mich lange damit auseinanderzusetzen, was wäre gewesen, wenn und so. Das führt zu überhaupt nichts. Oder? Also man steht dann irgendwo und dann ist man da und dann muss man weitergehen. Also die ganze Auseinandersetzung, das bringt nichts mehr. Oder? Also es hilft nur, um nicht nochmal das Gleiche falsch zu machen, aber sonst... Ja, das ist so. Das ist ein Teil von meinem Leben.
Ich spüre, dass Sie zufrieden sind, so wie es gelaufen ist, auch jetzt trotz Abspaltung, trotz Neugründung.
Schauen Sie, wenn man an etwas nichts ändern kann, macht es auch keinen Sinn, dass man sich lange damit auseinandersetzt. Das braucht viel zu viel Kraft. Also in der Regel tut man viel, viel besser Kraft konzentrieren auf etwas, wo Sie noch Änderungen herkriegen oder etwas, was Sie können. Ja, positiv gestaltet oder wie auch immer. Oder sich auch in einer Auseinandersetzung stellen. Aber etwas, was gegessen ist, noch lange sich... Nein, das habe ich schon gelernt in den letzten aber ein paar Jahren schon vor ich auf Bern gekommen bin, dass das einfach nicht zum Ziel führt, wenn man sich ja, damit auseinandersetzt, was hätte ich gemacht, wenn und was wäre anders gewesen, wenn. Es ist jetzt einfach so. Und, ja.
Super, danke vielmals. Sind Fragen aus dem Publikum? Das ist immer die erste Frage. Ja, könntest du echt das Mikrofon bringen? Dann wäre ich froh, wenn die Person, die eine Frage hat, könnte aufstehen, sich rasch vorstellen und dann Ihre Frage formulieren, sobald das Mikrofon da ist.
Du sitzt schon gut.
Mein Name ist Peter Granwehr, Frau Bundesrätin. In Zug von der Finanzkrise haben wir das Gefühl gehabt, in der Schweiz werde ein Thema besonders intensiv diskutiert und das ist die Frage von der Boni. Was für einen Stellenwert haben in Ihrer Sicht die Boni in der Finanzkrise insgesamt und auch bei der Frage von der Bewältigung von der Folgen von der Finanzkrise?
Also wir tun jetzt alles über die Boni abhandeln, aber da muss man sich zuerst einmal fragen, was heisst eigentlich Boni? Also wenn Sie einen Leistungsbonus anschauen, einen Leistungsbonus, der auch Leute in Funktionsklassen kriegen, die nicht zum Kader gehören, dann ist das eigentlich eine gute Anerkennung von einer guten Leistung. Oder das, ich finde, das ist ein Bonus, es ist jetzt so negativ belastet, aber Leistungsbonus kann eigentlich etwas gut sein, wenn es nicht so pervertiert ist, dass der Leistungsbonus oder eben der Bonus viel grösser ist als das Grundgehalt, das jemand hat. Also dann kriegt es einfach eben, dann ist es nicht mehr ein Bonus, dann ist es irgendwie etwas, was man kriegt, aber nicht verdient in dem Sinn, wo man nicht in Anführungsschluss verdient hat. Und ich glaube aber nicht, dass das ist nicht ausschlaggebend gewesen für die Krise. Es ist jetzt einfach natürlich im Zusammenhang mit der Finanzkrise zum Thema geworden. Und ich glaube, auch dort ist man schon gefordert, um sich jetzt gewisse Gedanken zu machen. Ich bin an sich Anhänger davon, dass man frei entscheiden kann in einem Unternehmen, wie man eine Lohnstruktur macht, wie man Entschädigungen macht. Aber man soll es auch wirklich entscheiden. Oder? Und was wir heute haben, ist der Zustand, dass Verwaltungsräte sich ihre Entschädigung selber geben, ohne dass die Aktionäre, dass die Generalversammlung etwas dazu sagen kann. Und das finde ich nicht gut. Wir werden jetzt im Aktienrecht im Neuen das vorschlagen, dass man sagt, die Aktionärsversammlung, die Generalversammlung soll festlegen, wie die Entschädigungen der Verwaltungsräte folgen sollen. Wenn denn das dort dann auch noch einen Bonus gibt, dann ist es ein Bonus. Aber ich finde das System viel besser, wo man sagt, es gibt einfach eine feste Entschädigung. Und dann gibt es irgendwie im Verhältnis noch einen Bonus drauf, wenn eine besonders gute Arbeit geleistet worden ist oder wenn man viel Erfolg hat, soll das Unternehmen nachher selber bestimmen, wie es macht. Aber es kann nicht sein, dass... Oder ich habe mich mal mit einem von den Bankern unterhalten, der dann das Gefühl hat, dass das eben Marktwert, der für sie gezahlt werden. Das gibt es nicht. Es gibt nicht Marktwert für Menschen. Oder? Also Das ist für mich schon so ein bisschen falsch. Also es gibt eine Entschädigung für irgendeine Leistung und dort finde ich auch gut, ich bin auch für Leistungsentschädigung, aber alles andere ist für mich nicht. Aber nochmal, es ist nicht das, wenn Sie schauen, was wir für eine Krise haben und dann schauen, wie viel Boni ausgezahlt worden sind. Und wenn Sie jetzt von diesen Boni reden, eben auch ein Haufen berechtigte Bonus sind für Mitarbeiter, die einen ganz guten Job machen in unteren Funktionsklassen. Habe ich dort keine Mühe. Also denen mag ich auch ihren Bonus gewinnen.
Danke vielmals. Weitere Fragen? Dort hinten. Das Mikrofon kommt.
David Katzenstein. Frau Wittmer, ich möchte eigentlich nicht über Haare und Vergangenheit schwätzen, sondern mehr ein bisschen über Zukunft und auch über Demokratie. Sie oder Ihr Departement produziert ganz viele Gesetze und Verordnungen. Unter anderem dürfen Sie Gesetze und Verordnungen autonom nachvollziehen, die die EU erlassen hat. Das ist unsere Regelung zusammen mit den bilateralen Verträgen. Mich als Demokrat stört es, dass wir all diese Sachen sogenannt autonom nachvollziehend und dass wir oder dass Sie und Ihre Mitarbeiter müssen in Brüssel am Katzentisch hocken, auch wieder in Anführungszeichen, und dann das nachher autonom nachvollziehen. Wann finden Sie, dass wir in die EU gehen müssen, weil wir demokratisch mitbestimmen wollen, jetzt auch bei der Finanzkrise, dass wir gleichberechtigt sind mit zum Beispiel Luxemburg?
Also jetzt, wenn Sie die Finanzkrise anschauen, würde ich jetzt behaupten, wir haben die als eigenständiger Staat ohne EU-Mitgliedschaft mindestens so gut bewältigt wie Deutschland oder Frankreich oder Italien, die in der EU sind. Also das hat uns jetzt nicht gehindert. Das wäre jetzt der Grund, um nicht in die EU zu gehen. Oder? Also, ich glaube, wenn man sich in diesen Regelungen anschliessen müsste, wir haben wirklich eine schweizerische Lösung gefunden, die ich meine, ist vertretbar und die auch zum Ziel führt. Es ist klar, wir haben einen Haufen autonomen Nachvollzug, aber es ist nicht so, dass man nichts dazu sagen kann. Also, wir haben jetzt ein Beispiel, das klar zeigt, dass unsere Direktdemokratie noch spielt. Nicht, dass sie jetzt wahnsinnig gefreut haben, dass die Biometrie noch, dass es noch ein Referendum gibt, das werden wir jetzt auch noch müssen. Oder müssen, das gehört zum System, das ist eigentlich eben ein gutes Zeichen, aber da wird es noch eine Abstimmung geben, da werden wir jetzt noch darüber wacker diskutieren. Aber beispielsweise, jetzt zeige ich es an dem Beispiel, Schengen-Dublin, Weiterentwicklung, heisst, oder die EU hat vorgeschrieben, schreibt vor, dass sie im Lauf, kommt übrigens von Amerika, nicht von der EU, die Amerikaner wollen, dass man künftig Biometrie im Pass hat und in der Identitätskarte künftig auch. Und die EU hat das für sich selber als Standard festgelegt. Also jemand, der in der EU verkehrt mit einem Pass, muss ab dem Jahr 2010 Biometrie in den Pass haben. Und in der Identitätskarte dann später auch. Und jetzt ist bei uns das Referendum ergriffen worden, obwohl das eigentlich ist das Nachvollzug von EU-Recht, weil wir in Schengen-Dublin, und dort bin ich froh, dass wir dabei sind, das kann ich Ihnen sagen, ich weiß nicht, wie wir die Verbrecher, die in ganz Europa rum sind, die bei uns das Verbrechen begangen haben, wie wir das ausholen würden, wenn wir nicht die Möglichkeit hätten, auf dem Informationssystem mitzumachen. Und jetzt, da wird jetzt das Referendum stattfinden und wie auch immer das rauskommt, am Schluss haben wir dann halt unsere schweizerische Lösung und müssen dann schauen, wie wir mit der EU zusammen zu Gang kommen mit dem. Nur muss man sich dann dort schon überlegen, man findet auch den Weg, dass auch wenn die Biometrie abgelehnt wird, findet man einen Weg. Es macht aber das Reisen für die Schweizer dann natürlich enorm schwierig. Oder? Also, wenn wir dann die Biometrie in der Pass nicht haben, dann brauchen wir dann Visum für auf Amerika, dann brauchen wir vielleicht irgendwann Visum für in den Norden von Europa. Denn wenn sie in der Identitätskarte keine Biometrie haben, dann kann ein Bündner aus dem Misox nicht schnell über auf Meran, was er heute kann, dann langt ihm die Identitätskarte für den Halabad-Eintritt, aber nicht mehr für mich. Also, das muss man sich einfach bewusst sein. Man kann ablehnen. Das ist in unserem demokratischen System möglich und da soll man auch darüber diskutieren können. Wenn man ablehnt, muss man die Folgen auch in Kauf nehmen. Und mir geht es eigentlich darum, dass man die Folgen aufzeigt. Und das ist auch beim autonomen Nachvollzug. Dort, wo es automatisch läuft oder nicht läuft, dass eben, wenn ein Referendum ergriffen wird, wie jetzt bei Personenfreizügigkeit auch, Man kann Nein sagen, das ist ein demokratisches Recht, man kann dagegen sein. Man muss es aber dann im vollen Bewusstsein machen und dann auch akzeptieren, was für Folgen kommen. Und dann stimmt es für mich. Für mich ist das jetzt kein Grund, um in die EU beizutreten. Es ist aber richtig, was Sie sagen, es ist natürlich viel schwieriger Weg jetzt, weil wir eine Haufen Sachen einfach nachvollziehen, weil wir die grossen Verträge abgeschlossen haben. Aber wir haben ja gesagt nach dem EWR, wo abgelehnt wurde, leider abgelehnt wurde, wir hätten uns einen Haufen können ersparen, aber es war auch ein demokratischer Entscheid. Wir haben ja gesagt zu dem bilateralen Weg und man kann nichts mit auf einem Weg wieder gekehrt machen. Also muss man dann mal gehen und schauen, wie sich der bewährt, wo man den allenfalls noch verbessern kann.
Danke für die Antwort. Dort haben wir noch mal eine Frage.
Mein Name ist Peter Frey. Ich habe auch eine gesetzgeberische Frage. Wir sind hier in einem kulturellen Haus. Man sieht jetzt den Bücher hier. Und die Kulturschaffenden, die leben ja von ihrem Werk und vom Recht, das Werk auszuwerten. Und das ist sehr stark gefährdet durch Digitalisierung, durch Internet, durch das Abladen und all diese Sachen. Und meine Frage ist, sind Sie bereit, auch für die Kulturschaffenden ein starkes Urheberrecht zu schaffen und eben die Gratismentalität, dass man einfach die künstlerischen Werke gratis beziehen kann, auch mit einem guten Urheberrecht zu bekämpfen?
Also wir haben ja eigentlich ein gutes Urheberrecht. Ja, es ist eine Frage vom Vollzug und vom Durchsetzen. Oder? Also, wir haben ein gutes Urheberrecht, wir haben ein gutes Markenrecht, aber es funktioniert nicht überall mit dem Vollzug. Und ich glaube, oder bevor Sie neue Gesetze machen, müssen Sie mal die bestehenden, die ich meine, vielleicht muss man sie noch verbessern. Aber wenn man sie mal schon nur richtig überall anwendet, dann haben wir schon viel erreicht. Also ich denke, ich teile Ihre Auffassung, es ist schon verrückt, was in dem Bereich unter dem Titel Piraterie läuft. Oder was man alles einfach auf Kosten der anderen gratis bezieht. Aber nochmal, wir hätten eigentlich Gesetze, wenn man sie besser anwenden würde. Und wir sind jetzt auch am Schauen. Wir sind es in all diesen Bereichen, also Markenschutz, Urheberrecht, wir sind es auch im Patentrecht am Schauen. Wo muss man noch verstärken, dass man auch, das ist auch Eigentum, das ist geistiges Eigentum, wo man das noch verstärken kann. Gefordert ist man eigentlich in der Umsetzung, in der Anwendung.
Noch eine Frage. Wer getraut sich noch? Ja, bitte.
Sabine Buri, ich habe nicht eine Frage. Für mich ist es eine Rückmeldung. Als Sie die Frage gestellt haben, der Frau Wittmer-Schlumpf, ist mir auch das Jahr, wo wir, ich sage jetzt halt auch miterlebt haben, mitgelitten haben, sage ich, noch mal gesehen. Ich möchte mich bei Ihnen bedanken. Ich habe immer wieder über Sie gestaunt, die Souveränität in dem Ganzen zu behalten, die Kraft. Und ich habe mich einfach auch gefreut, obwohl ich Ihre politischen Ansichten überhaupt nicht teile.
Aber einfach, das ist auch Ihres Recht.
Aber das schätze ich eben auch, weil das ist auch mein Anliegen, dass man diskutieren kann und in einer Art umgehen, wo man dann einen Weg sucht, der für alle stimmt. Und in dem Sinn finde ich es eben gut, dass auch ein Bundesrat das widerspiegelt und dass es darum geht, nicht einem anderen zu sagen, so ist es richtig, sondern wir kommen zusammen weiter. Und ich freue mich einfach darum, bin ja heute da gekommen, sie einfach mal noch so zu sehen, nicht nur auf die Ferne auf dem Bundesplatz. Und dort hat mich eben auch noch berührt, also wenn sie dort so die Durchschnittsleute angeschaut haben, die gekommen sind, dass sie nicht die, die sonst gehen, demonstrieren, sondern eben, das sind meine Mutter, meine Schwiegermutter, wäre einfach die Leute, die gefunden haben, so nicht. Und ich freue mich wirklich, dass sie da durchgehabt haben, weil ich immer wieder gestaunen darüber.
Danke. Danke vielmals.
Jetzt haben Sie am Anfang gesagt, Sie sagen mir noch am Schluss, ob Sie mich richtig eingeschätzt haben.
Sage Ihnen aber nicht vor dem Publikum, okay. Ist das gut?
Dann kommt es dann gut. Dann kann ich schon ein bisschen vorahnen, wie es dann rauskommt für mich. Wir sind da am Schlusspunkt. Ich möchte Ihnen noch etwas überreichen. Und zwar eine Spezialität, eine süße Spezialität aus Winterthur.
Hat von uns wieder jemand etwas gesagt?
Nein.
Bist du sicher nicht du? Ich lebe von Süßen.
Sehr gut. Dann haben wir es ja genau getüpft.
Nein, aber mir hat einmal ein Arzt gesagt, ich habe einen ganz tiefen Blutdruck. Mir hat einmal ein Arzt gesagt, man kann Gocki trinken, Schoki essen und Bananen essen. Und dann Schoki hat noch den Vorteil, dass es ein gutes Gemüse gibt. Und sie essen einfach Schoki.
Super, dann überreiche ich Ihnen das und bedanke mich recht herzlich Danke für Ihren Besuch. Ich möchte ganz zum Schluss noch zwei, drei Sachen sagen. Das erste ist, der nächste Stadttag hier in der Kohlmeine ist am 20. November. Das Gast ist dann der Vanja Palmers. Er ist Zehntpriester und Galida-Erbe. Alle weiteren Infos zu dieser Veranstaltung finden Sie im Internet unter www.stadttag.ch. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei der Frau Bundesrätin und bei Ihnen, dass Sie heute Abend hierher gekommen sind, den Weg hierher gefunden haben. Und wünsche Ihnen noch ganz einen schönen Abend und kommen gut heim. Danke vielmals.